Spezial.
Wie viel Penis steckt im Pop? Warum die Musikbranche ein Frauenproblem hat?
I feel like I'm one of the biggest feminists, I mean, in the world, because I tell women to not be scared of anything.
Klar, das ist ein Boys Club halt da oben, ja.
Totales Trendthema, die Frauen der Musik.
Der amerikanische Chef kam nach Deutschland und dann ist man ins Puff gegangen.
Also eigentlich gibt man nur noch zu dem Thema Interviews.
It's interesting how feminism has come up in conversations so much more. It's amazing to see.
Es ist total nervig, wenn man als Künstlerin gefragt wird, ja, wie ist es denn so als Frau?
Just to be like the tip. On the lineup.
Men and women together must be feminists.
Aber genau deswegen ist es ja auch wichtig, Feminist zu sein oder Feministin.
Nee, also das ja, oder eben gerade nicht. Oder
eben gerade nicht.
Schnipo-Schranke, Miley Cyrus, die Heiterkeit, Taylor Swift, Shirley Manson. Haben wir hier unter anderem gehört gerade viele Stimmen, hauptsächlich Frauen, aber alle haben eine andere Meinung dazu, was es heißt, eine Frau im Popgeschäft zu sein. Die einen reden gerne viel darüber, die anderen finden das Thema schon längst überstrapaziert.
Und es ist auch komplett nachvollziehbar, weil das weiß eigentlich jede für sich selbst, was sie jetzt richtig findet. Aber ich merke es bei mir dann doch, also wenn ich zum Beispiel Interviews vorbereite mit Bands oder Musikerinnen, dann erwische ich mich dabei, dass ich immer noch Fragen reinschreiben will, sowas wie, hey, du so als Frau im Rap, so nur mal als Beispiel. Und dann geht es dann weiter in der Frage mit, wie geht's denn dir da so, so als Frau?
Mhm.
Und dann denke ich mir natürlich auch schon so, na, das ist eine blöde Frage.
Ja, das ist echt ein bisschen, ja, abgedroschen irgendwo. Mhm. Aber klar, ich meine, wir wollen Frauen auch nicht reduzieren auf ihr Geschlecht, sondern über ihre Musik reden. Aber es geht halt auch um die Umstände, unter denen Frauen Musik machen. Und es ist verdammt nochmal ein Thema, ein aktuelles.
Und eine, die da komplett bei uns ist, das ist Balbina. Die ist Musikerin und die war vor kurzem als Gast bei der 1Live-Krone-Verleihung. Das ist ein Radiopublikumspreis. Und da hatte sie wohl nicht wirklich Spaß.
25 Nominierte und davon war nur eine Frauenband, und zwar Boy. Und einmal gab es noch von Silbermond die Leadsängerin, die dann da auch mit nominiert war, eben weil Silbermond nominiert war. Am Ende gab es nur männliche Preisträger, es gab auch nur männliche Musikacts. Und ein Lied davon war von einer Band, die war mir so noch nicht bewusst. Ich kann mich nur noch vage an den Refrain erinnern, der lautete, also ich kann es nicht genau wiedergeben, aber der lautete irgendwie, kleine Maus, ich mag deinen Charakter. Und dann gab es Chöre danach, die immer schrien, ausziehen, ausziehen. Ja, das war der gestrige Abend. Nicht wertend erzählt, nicht wahr?
Wir werten auch nicht.
Überhaupt gar nicht.
Wie heißt die? Die 257 das? Kleine Maus.
Völlig ohne Wertung. Außer Konkurrenz. Aber wir fassen zusammen, im deutschen Pop sieht es gerade düster aus. Und international ist es eigentlich nicht viel besser. Weil na klar, wir kennen die großen Namen. Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga. Aber dieser Pop-Himmel, der scheint nur voller weiblicher Stars. Weil so richtig gleichberechtigt ist diese vermeintlich moderne Musikindustrie noch lange nicht. Wir untersuchen, warum der Pop im Kern dann doch ein Herren-Country-Club ist.
Und wir sind Ann-Kathrin Mittelstraß
und Katja Engelhardt.
Tja, wenn man Beyoncé zum Beispiel hört mit Run the World, dann denkt man sich, Powerfrau ist doch alles okay. Ich meine, es gibt so viele große weibliche Namen im Pop.
Ziemlich viele. Taylor Swift.
Katy Perry.
Madonna.
Rihanna hatten wir schon. Immer dieselben.
Ellie Goulding.
Die ist auch noch.
Sia, Katy Perry. Es gibt viele. Aber das Ding ist, wenn man halt mal dahinter schaut, dann sieht man, wo Frau draufsteht, da ist dann oft Mann drin.
Katja, du hast ja so ein bisschen Songanalyse betrieben und geschaut, wer ist denn so an so einem Song überhaupt alles beteiligt?
Genau, und also ich habe mir mehrere Beispiele genommen und eins davon ist Drunk in Love von Beyoncé und der klingt so.
Mhm. Katja, gib mir die dreckigen Zahlen.
Also ich muss mal sie was vorausschicken. Also wenn Beyoncé so einen Song hat, dann hat sie den natürlich nicht alleine gestimmt. Da schreiben dann mehrere Menschen mit und die machen dann die Texte und die komponieren die Melodie. Die stehen dann mit ihr im Studio. Es gibt eine Menge zu tun. Und bei Drunk in Love haben mitgearbeitet insgesamt 13 verschiedene Männer und eine Beyoncé.
Eine Beyoncé.
Eine also Beyoncé.
Eine Frau, wohlgemerkt eine Frau, die sich selbst ja groß auf die Fahne schreibt, Feministin zu sein. Ich denke da nur an 2014, MTV, VMAs, wo dahinter ihr auf der Bühne so in riesen Leuchtschrift Feminist stand, oder? Das war doch damals.
Das war genau das und dann, naja, ne? was so dahinter. Aber es sieht halt bei vielen anderen Superhits auch nicht besser aus, weil ist natürlich klar, also wenn so ein Song richtig erfolgreich werden soll und weltweit die Charts knacken, dann ist halt ordentlich Arbeit drin. Da werkeln viele Menschen dran mit. So auch bei Rihanna und dem Song Work. Work, 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 work. You send me every work, 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 work. You see me do me that. Wie viele Männer? Also Arbeit hat sich gelohnt, aber es waren auch gleich 10 Männer.
10 Männer?
10 Männer.
Plus eine Rihanna. Abgefahren. Was mit dem Song?
Bei Katy Perry und ihrem California Girls, da haben insgesamt 7 verschiedene Männer mitgearbeitet. Und auch eine Katy Perry.
Wobei man bei Katy Perry ja schon weiß, die spielt schon Gitarre, schreibt auch selber viel mit. Aber ja, wenn du sagst, irgendwie trotzdem lauter Typen an ihrer Seite.
Und das ist so das Ding. Es sind Songs von echt großen Popfrauen und dann aber so viele Männer, die das alles gemacht haben. Also ich muss sagen, ich finde es komisch und nenne mich naiv, aber ich finde es auch ziemlich blöde.
Und das sieht zum Beispiel auch Natascha Augustin vom Musikverlag Warner Chappell so.
50% der Bevölkerung ist weiblich, ja. Also es kann nicht sein, dass für 50% der Bevölkerung die Texte von Männern geschrieben werden, ja. Also wir haben so 3 tolle Texterinnen, Komponistinnen eigentlich gar nicht. Also dann Sängerinnen in einer Band oder so. Aber wie wir so ganz großartige Komponisten, also Autoren nennen wir das ja, haben, Frauen verschwinden bis gar nicht.
Ja, Natascha Augustin von Warner Chappell, die organisiert zum Beispiel sogenannte Songcamps, also wo für Künstler und Künstlerinnen, die ihre Songs nicht selbst schreiben, wo denen dann die Songs dann quasi von anderen auf den Leib geschrieben werden. Und die sagt, dass sie immer wieder versucht, mehr Frauen einzuladen, aber sie kriegt zu wenige.
Na und sogar dann, wenn eine Künstlerin so ein Songwritercamp nicht in Anspruch nimmt, sondern alles alleine macht, dann fällt ihr das dann irgendwie auch auf die Füße irgendwann. Balbina, die macht ziemlich alles selbst. Sie schreibt ihre Texte, die dreht ihre Videos, die checkt ihr Make-up aus, die bestimmt ihre Kleider und schneidert die und macht noch wahnsinnig viele Sachen mehr. Aber trotzdem gibt es da ab und an so ein Missverständnis.
Aber es begegnet mir häufig, entweder in Interviewsituationen oder auch unter Kollegen manchmal sogar, eben aus Unwissenheit, dass ich gefragt werde, ob Kollegen, die zum Beispiel mich mal gefeatured haben oder mit denen ich mal kooperiert habe oder sonst was, eben meine Lieder schreiben. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ob es anderen Frauen auch so geht, aber mir persönlich geht es häufig anders so, ja, muss ich schon zugeben, ja.
Ihr hört ein Puls-Spezial und wir nehmen uns jetzt mal die nackten Zahlen vor. Wie erfolgreich sind Frauen in der Poplandschaft? Also die Single-Charts, muss man sagen, sind so ein bisschen wie die Alpen. Also wenn man da hinschaut, dann denkt man sich, ach, die Welt, die ist doch noch in Ordnung. All die großen Frauennamen, so viele, so stark, die Katy Perrys, Lady Gagas, Taylor Swifts, Rihanna, Beyoncé. Aber denkst du, so gut sind Frauen in den Charts gar nicht vertreten? Das täuscht nämlich. Katja, du hast es mal angeschaut.
Genau, also ich habe mir die Interpreten mal angeschaut. Das sind so alle, die man halt so sieht, wenn man sich eine Platte kauft im Laden. Alle, die singen, mittlerweile aber natürlich auch DJs, so siehe David Guetta, wenn der was macht, dann gilt er auch schon als Interpret.
Mhm. Und das Ergebnis dann, wie viele Männer, wie viele Frauen?
Ganz grob, Interpretinnen sind echt rarer gesät, als wir denken. Ist echt nicht schön. Also überhaupt gar nichts mit ausgeglichener Poplandschaft. So ein Blick in die Top 100 Singlecharts, in dem Fall von 2000 bis 2015 haben wir das gemacht, der zeigt es schon, es sieht nicht gut aus, aber wir haben auch mal in der Fußgängerzone nachgefragt, was nämlich die Leute so denken, wie die Verteilung vom Prozentsatz her ist.
75.
50?
Ich tippe mal drauf, es sollten viele sein.
50%.
75%.
50%.
25% ungefähr.
Also 25% sind es, glaube ich, nicht.
Ich würde sagen 75%.
Also 75% Frauen, meinte.
Genau, 75% Frauen, Interpretinnen überhaupt zu den Charts, bei den erfolgreichen Songs. Ich finde es auch total spannend, aber ich will es noch gar nicht auflösen. Es gibt nämlich noch eine ratende Person. Wir haben am Telefon Mietze raten lassen, die Sängerin von Mia. Und Mia, das ist ja schon eine erfolgreiche deutsche Band so im Pop ist. Und bei Mietze ging es echt total fix mit der Einschätzung. Das hier ist ihr Tipp.
Vielleicht 30, 70.
Also 30% Frauen, 70% Männer. Das ist schon also arg wenig geschätzt, oder?
Das ist
also
beim Frauenanteil. Wenig. Total. Aber Mietze liegt ja damit gar nicht mal so falsch. Das ist sogar noch viel blöder. Mietze hat nicht wenig genug Frauen geschätzt. Und jetzt kommt auch die Auflösung. Präsentiert von Matthias Deng, der arbeitet bei der GEMA. Und mit dem haben wir die Analyse zusammen gemacht.
Bei den Interpreten sind 26% Frauen beteiligt und 74% Männer.
Was echt krass ist. Also hätte ich nicht gedacht. Ich meine, und es ist ja nur ein Durchschnittswert. oder? Mhm. Über mehrere Jahre die 26% weibliche Interpretinnen gegen 74% männliche Interpreten. Aber wenn es ein Durchschnittswert ist, dann heißt doch, dass irgendwann mal vielleicht so ein bisschen ein paar mehr Frauen waren.
Ja, also es gibt wirklich leichte Steigungen. Also 2006 ist so ein Beispiel, da gab es dann 41% Interpretinnen. Das klingt natürlich schon viel, viel besser. Aber falls du jetzt denken solltest, dass wir alle so wahnsinnig modern sind und das bestimmt mit der Zeit alles besser geworden ist, sage ich nur düdüm. Sieht gar nicht so gut aus. Also je näher wir der Gegenwart kommen, desto schlechter sieht es aus. 2015, also unser letztes Popjahr, da waren es dann nur 21% weibliche Interpretinnen.
Noch weniger als der Durchschnitt. Ich dachte, wir hätten dazugelernt.
Wäre ganz schön gewesen, oder? Aber sogar das sieht vergleichsweise immer noch ganz gut aus. Wir haben nämlich noch eine weitere Analyse gemacht zusammen mit der GEMA und sowas gab es tatsächlich noch nie. Also, dass man diese Hörfunk-Toplisten nach Mann und Frau untersucht, nach der Beteiligung. Und Matthias Deng von der GEMA, der ist der Experte und der hat nochmal ganz kurz erklärt, wie das aussieht.
Wir haben für die Jahre 2001 bis 2015 unsere Hörfunk-Top-Titel genommen. Und zwar ganz einfach nach Ausschüttungsbeträgen, also welche Titel haben das meiste Geld gebracht und haben die analysiert. Von diesen Titeln, die das meiste Geld gebracht haben, haben wir uns angeschaut, wie viele Urheber sind männlich und wie viele Urheber sind weiblich. Texter, Komponisten, alles zählt gleich. Mann 1, Frau 1 als Zähler, damit es sozusagen dann auch zählbar und vergleichbar ist. Wenn eine Frau 20 Titel geschrieben hat, taucht sie 20 Mal als Frau auf.
Okay, also wir bewegen uns aber schon noch weiter im Popkosmos, oder? Mhm. So, das sind die Top-Titel, die im Radio gespielt wurden der letzten 15 Jahre.
Genau, also auch bei der zweiten Analyse bleiben wir schön im Pop. Aber diesmal haben wir es eben nur auf die Urheber bezogen. Und die Urheber, das sind die Komponisten und die Texter von den einzelnen Songs. Und die haben wir jetzt unterteilt nach Geschlecht, Mann und Frau. Also es geht jetzt um die Leute, die nicht auf der Bühne stehen, sondern hinter den Kulissen arbeiten.
Okay, und was kommt dabei rum? Also so quasi in der zweiten Reihe dieses Pop-Business?
Na, also auch bei den Urhebern sieht es ziemlich schlecht aus bei der Geschlechterverteilung. Wirklich, wirklich mies. Noch mieser als bei den Interpreten schon. Weil wenn wir alle Urheber von allen Songs aus den Jahren addieren, dann kommen wir auf sehr traurige Zahlen. Das sind dann 8.616 Urheber, die männlich sind und dagegen nur 1.107 Urheber, die weiblich sind. Das macht dann rund 11% von allen Songs von 2001 bis 2015. Und das ist der Durchschnitt.
Der weibliche Durchschnitt. Mhm. Ganz schön krass. Also ich meine, ich bin natürlich auch davon ausgegangen, dass die Welt der Popmusik nicht sauber geschlechtergerecht aufgeteilt ist, klar. Aber die Zahlen sind dann doch ganz schön heftig. Katja, wir haben vorher schon angefangen mit der großen Datenanalyse. Mhm. Also wie viele Frauen sind eigentlich so am Popzirkus beteiligt? Interpretinnen sind es bei den Singlecharts die letzten 15 Jahre im Schnitt 25%, was echt verdammt wenig ist.
Unglaublich wenig.
Und wenn es jetzt aber um die Frauen geht, die an den Songs beteiligt sind, also quasi die Urheber daran, dann sind es noch mal weniger, nämlich rund 11%. Mhm. Also was total krass ist. Aber ich frage mich, woran liegt es denn jetzt? Also ich persönlich glaube nicht, dass Männer oder Frauen per se irgendein Genre automatisch besser beherrschen als ein anderes. Aber die Topverdiener spiegeln das jetzt nicht wieder. Also wieso?
Ich würde diese wahnsinnig schwierige Frage gerne direkt weitergeben, nämlich an Matthias Deng von der GEMA und den zu Wort kommen lassen. Der sagt nämlich was ganz Wichtiges.
Also ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich so allgemeine Trends gibt, dass, also wir sprechen ja von einem sehr trendanfälligen Business, dass es genauso wie es mal wohl ein Jahrzehnt der Castingbands gab oder ein paar Jahre der Castingbands, vielleicht war es dann da tatsächlich so, dass da mehr Frauen vertreten sind, das weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich, glaube ich, ist es tatsächlich einfach so, dass es in bestimmten Musikgenres immer wieder mal bestimmte Trends gibt, die halt mal eher Männer besetzt und mal auch Frauen besetzt sind. So würde ich mir das denken.
Also die Musikindustrie, die unterliegt natürlich bestimmten Trends und so ein paar Modeerscheinungen und ein paar Marktregeln auch, aber sonst gibt's da halt nichts. Und natürlich haben wir die Analyse überhaupt erst angefangen, weil wir dachten, da entdecken wir irgendwas. Wir dachten natürlich schon, irgendwas liegt da im Argen. Aber die Zahlen sind dann doch sehr heftig und das ging im Übrigen auch Matthias Deng von der GEMA so.
Mir persönlich sagt es, dass es unglaublich wenige Frauen gibt, die kreativ im Musikbusiness tätig sind. Ich hätte das nicht so eingeschätzt, ehrlich gesagt. Das hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich wusste die Anzahl von Frauen, ungefähr das Verhältnis, weil wir unsere Mitgliedschaft auch einfach immer analysieren. Das wusste ich, dass es nicht viele Frauen gibt. Aber dass sozusagen auch da in den meisten Jahren sogar noch mal weniger Frauen dann bei den wirklich erfolgreichen Titeln beteiligt sind, hätte ich nicht so eingeschätzt.
Ja, schon interessant, was er sagt. Und vor allem auch interessant, weil, ich meine, das ist ja krass wichtig, weil Popmusik hat eine Strahlkraft. Und genau da haben wir ja gesehen, es ist Musik, die uns alle umgibt, die der Mainstream ist. Und wenn es nicht mal da so ist, wie sieht es denn dann aus im Rest der Gesellschaft irgendwo?
Total. Also, absolut, ja. Weil na klar gibt es auch einflussreiche Frauen. Also eine Sia zum Beispiel, die schreibt Songs für Rihanna, die ist selber ein Star mit ihren eigenen Songs, die selber performt. Es gibt auch in Deutschland eine Christina Bach, die zum Beispiel für Helene Fischer arbeitet, auch sehr erfolgreich. Aber die sind dann eben halt doch wahnsinnig in der Minderheit. Und wenn halt Frauen Songs singen, die aber dann doch immer nur von Männern gemacht werden, muss man sich halt fragen, ob Popmusik überhaupt die Welt so aus Frauensicht darstellt. Und ich habe immer mehr das Gefühl, ehrlich gesagt, nö,
nicht so.
Nö. Und Popmusik ist eben, wie du sagst, auch schon, das ist halt ein Mainstream-Thema. Die umgibt uns die ganze Zeit. Also wenn wir einkaufen gehen, hören wir Popmusik nebenbei. Die wird einfach gespielt. Popmusik dröhnt aus den Autos und ist deswegen eben auch so der große Spiegel unserer Gesellschaft.
Das amerikanische Rolling Stone Magazine, das kürt alle paar Jahre wieder die 100 besten Gitarristen aller Zeiten. Zuletzt gab es so eine Liste Ende 2015. Und jetzt ratet mal, wie viele Frauen da in dieser Liste vorkamen. Ich gebe euch ein bisschen Zeit. Das muss reichen. Also, unter 100 Gitarristen findet sich gerade mal eine Frau, nämlich Joni Mitchell. Eine einzige Frau unter den üblichen männlichen Verdächtigen, was echt eine Unverschämtheit ist, oder?
Es ist unverschämt und ich kann sogar noch genauer sagen, ich habe meinen Taschenrechner von mir ausgebreitet. Das macht 1%.
Wahnsinn.
Den ganzen 1%.
Das ist genau das Problem der Frauen. Wir brauchen Taschenrechner.
Sogar dafür. Aber es ist ja einerseits natürlich so eine vorhersehbar niedrige Quote, also bei allem dem, was wir bisher besprochen haben in der Sendung. Andererseits ist aber auch wirklich sehr bezeichnend für das Musikgeschäft, weil natürlich gibt es da draußen mehr als eine Frau, die ein Instrument spielen kann.
Tja, eine Tatsache, die schon in den 90ern ein paar Frauen ziemlich angekotzt hat und die dann ganz oben im Nordwesten der USA eine musikalische Revolution gestartet haben.
Es ist 1991 und es brodelt. Sie sind wütend, unzufrieden und rebellisch. Wütend darüber, wie unterschiedlich Frauen und Männer immer noch wahrgenommen werden. Darüber, wie unfair es ist, dass in der Musikindustrie Gleichberechtigung und Frauen eher am Rande ein Thema sind. Und keiner tut etwas dagegen. Die Riot Girls haben es verdammt nochmal satt.
Because us girls crave records and books and fanzines that speak to us, that we feel included in.
Weil wir Mädchen uns nach Platten, Büchern und Fanzines sehnen, die uns ansprechen, in denen wir uns mit eingeschlossen und verstanden fühlen. Weil wir andere ermutigen und selbst ermutigt werden wollen, angesichts all der Unsicherheiten und des Männer-Saufrocks, der uns vermittelt, dass wir keine Instrumente spielen können. Weil wir wütend sind auf eine Gesellschaft, die uns sagt, Mädchen gleich blöd, Mädchen gleich böse, Mädchen gleich schwach.
Because we are angry at a society that tells us girl equals dumb, girl equals bad, girl equals weak.
Die Schnauze voll hat vor allem Kathleen Hanna, Frontfrau von Bikini Kill und Speerspitze der Bewegung von rotzigen Mädchen-Punk-Bands. Sie hat ausgesprochen, was bis dahin unausgesprochen war und hatte keine Angst vor Konsequenzen. Auf ihren Konzerten holt sie Frauen regelmäßig in die erste Reihe und schickt männliche Besucher nach hinten. Schreien, springende und schwitzende Frauen in der ersten Reihe von Punkkonzerten waren bis dahin eher die Seltenheit. Kathleen Hanna hat damit auf das männlich dominierte Musikgeschäft reagiert. Sie hatte keinen Bock auf das sexistische Macho-Gehabe und keinen Bock länger den Mund zu halten. Sie wollte ihre Musik selbst produzieren, mit eigenen Texten und eigenen Maßstäben. Ihr Mittelfinger in Richtung Musikwelt konnte größer nicht sein. Die Horde wütender Mädchen-Punk-Bands haben Feminismus auf ihre eigene Art und Weise interpretiert. Musik wurde zu ihrem wichtigsten Hilfsmittel. Mit Erfolg. Wurden Mädchen-Punk-Bands in den 80ern noch rigoros in den Untergrund verbannt, laufen in den 90ern plötzlich Bikini Kill, Sleater-Kinney und Brad Mobile auf Heavy Rotation im Radio. Der Rockstar, der dich gerade noch aus den Boxen aus angebrüllt hat, ist gleichzeitig deine beste Freundin. Das ist der Spirit von Riot Girl. Auch heute noch. Sei einfach du selbst und folge deinen Gefühlen. Ohne Rücksicht, wie du dabei wirkst. Zu radikal, zu wenig weiblich, zu laut oder zu leise, das sind alles keine gültigen Kategorien für die Riot Girls. Und das ist auch gut so.
Die Riot Girls waren in den 90ern eine mega wichtige Bewegung, die leider viel zu früh wieder abgeebbt ist. Was ist also von der Revolution übrig geblieben?
Eigentlich einiges, aber so richtig verändert hat sich für Frauen im Musikgeschäft eher weniger. Im Gegenteil, selbst 2016 werden ja Bands wie Warpaint immer noch auf diesen scheinbaren Exotenstatus abgeklopft, weil alle Mitglieder sind weiblich und man höre und staune, sie spielen Instrumente.
Wow, die kaltblütige Analyse, die ist fertig. Auch wenn es Frauen gibt, die es absolut leid sind, ständig drüber zu sprechen, wie es denn so ist, so als Frau im Popgeschäft. Die Zahlen sagen, da ist nichts im Gleichgewicht, das sollte ein Thema sein.
Aber wieso Frauen jetzt wirklich so unglaublich unterrepräsentiert sind, also als Interpretinnen und Urheberinnen, das wissen wir noch nicht, aber wir wagen uns jetzt an die Ursachen.
Also hier sind jetzt die verschiedenen Gruppen, oder, von Mädels?
Also wir haben gerade so ein bisschen Pause. Mhm. Es läuft so ab, dass wir morgens treffen wir uns, machen so ein kleines Warming-up und das so erstmal zusammenkommen und ja, sich gut fühlen und ankommen. Und dann gehen wir in die einzelnen Instrumental-Workshops.
Ja, das ist Leslie Kingswell, die wir hier gerade gehört haben. Die habe ich nämlich diesen Sommer beim Rockcamp für Mädchen in München getroffen.
Da sehen wir auch schon, wer den cooleren Part hatte. Ich habe mich für die Song mit Daten und Zahlen rumgeschlagen und Charts ausgewertet. Mhm. Und du hängst mit coolen Mädels ab.
Ja, genau, so sieht's aus. Also ich habe wirklich einen sehr spannenden Nachmittag da verbracht beim Rockcamp. Die Idee dafür stammt ja aus der Riot Girl Bewegung. Also Mädchen sollen ermutigt werden, so fernab aller Klischees, alle Instrumente zu spielen, auf die sie Bock haben, sich einfach auszuprobieren. Das erste Rockcamp, das fand 2001 statt in Portland in Oregon. Und kurz darauf gab es dann schon solche Rockcamps in ganz Europa und eben auch seit einigen Jahren in München. Und wie das genau abläuft, das habe ich mir von Leslie Kingswell erklären lassen. Die studiert eigentlich Jazzgesang in Frankfurt, hat aber auch selber eine Band und kommt jedes Jahr nach München, um die Mädels beim Rockcamp zu coachen.
Ich mache ja hier in dem Raum den Gesangs- und Keyboard-Workshop und da haben wir das so aufgebaut. Wir haben vier Tasteninstrumente und jeweils mit dem Mikrofon davor, weil sie halt lernen sollen, sich auf ganz leichte Art und Weise zu begleiten und dazu zu singen. Während ich das mache, ist natürlich ein Drums-Workshop und ein Gitarren-Workshop und noch ein Bass-Workshop. Es sind immer so 3 bis 5 Mädchen in jeder Gruppe, unterschiedlichen Alters. Also dieses Jahr ist die jüngste 9 und die älteste ist 17.
Das heißt, alle gründen eine Band dann erstmal zusammen? Gibt es so verschiedene Gruppen dann?
Genau.
Und wie heißt die Band, die wir uns, also wo wir jetzt in deinen Workshop gehen?
Oh, wir haben noch gar keinen Namen.
Okay, dann gehen wir jetzt in den Namen, was ist Band? Ich bin sehr gespannt.
Okay.
1, 2, 3.
Ja, oder? Also es ist auch ein Level, das ich zugegebenermaßen nie erreicht habe, aber das liegt an meinen Wurstfingern, nicht an meinem Geschlecht, das möchte ich an dieser Stelle betonen. Ich habe gerade gehört, die Jüngste, die da mitgemacht hat, ist 9 und die Älteste ist 17. Wie waren denn die Mädels dann so drauf, als du die getroffen hast?
Also ich muss sagen, ich war echt ziemlich beeindruckt, wie reflektiert die in ihrem Alter schon waren. So mit 14, 15, also es waren die in dieser Gruppe, die ich eben besucht habe, in dieser Band. Mit 14, 15, da war ich tatsächlich noch nicht so sensibilisiert für dieses Thema, also Geschlechtergerechtigkeit. Und ich habe mich hier erstmal mit Lotte gesprochen. Die spielt seit 1,5 Jahren Gitarre. Und ich habe sie gefragt, wie es denn für sie wäre, wenn da noch Jungs dabei wären bei diesem Camp.
Ich denke, es gibt einige, die, selbst wenn sie es unterbewusst machen, einfach, wenn Jungs dabei sind, denen mehr was beweisen wollen oder irgendwie sowas und sich dann vielleicht anders verhalten. Und deswegen finde ich es ganz gut, wenn man mal nur unter Mädchen ist.
Aber habt ihr das Gefühl, dass Mädchen immer so ein bisschen unterstellt wird, die sind nicht cool genug für eine Band oder die können weniger als Typen?
Ja, ich finde schon, weil es ist halt manchmal sogar noch von früher so ein bisschen das und das wird jetzt immer weniger, aber ich habe das Gefühl, dass es bei manchen Sachen noch so ist.
Woran glaubst du, liegt das?
Vielleicht, weil Frauen manchmal halt nicht so stark sind oder sich nicht so zeigen. Aber in meiner Gruppe ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich alle immer sagen, was uns nicht passt. Oder wir sind halt alle sehr selbstbewusst.
Das Problem ist auch, dass manche Mädchen immer abgestempelt werden. So, ja, Mädchen stehen auf Make-up, Mädchen spielen nur mit Puppen, Mädchen machen dies und das. Und das, ich glaube, andere wissen nicht so, dass Mädchen auch so eine rockige Seite zeigen können und nicht nur diese eine Klischee-Seite, in die immer reingedrückt werden.
Also ich weiß schon, was die Mädchen da meinen, aber ich frage mich ehrlich gesagt auch, ob diese Klischees, die da aufzählen, ob es die wirklich immer noch gibt.
Das frage ich mich auch, aber Leslie Kingswell, die eben die Mädels coacht, die sagt, ihrer Erfahrung nach liegt da tatsächlich schon immer noch sehr, sehr viel in der Erziehung. Also Mädchen werden immer noch anders erzogen als Jungen.
Ein Mädchen wird gelobt, wenn sie brav ist, wenn sie gut in der Schule ist. Und ein Junge wird eigentlich auch oft dafür gelobt, wenn er wild ist und wenn er was Verrücktes macht. Das setzt sich so fest, ich glaube, dass das irgendwann einfach schwer wird, das zu überwinden. Und natürlich gibt es immer auch mal Mädchen, die trotzdem so einen starken Charakter haben und sagen, ich will das trotzdem. Und es gibt natürlich auch Jungs, die auch ganz anders sind als diese Stereotype. Und deshalb eigentlich müsste es meiner Meinung nach für Jungs auch einfach einen geschützten Raum geben, wo sie vielleicht auch mal aus diesen Stereotypen ausbrechen können, die ihnen ja auch irgendwie aufgedrückt werden. Also ich finde, da ist ganz viel in der Gesellschaft, wo man einfach nochmal überlegen könnte, so muss das denn wirklich so sein, wie es sich immer wieder weiter vererbt.
Diese Sache mit dem geschützten Raum, die sie dir gesagt hat, bei den Rockhams und sich auszuprobieren, leuchtet mir, muss ich sagen, schon ein und finde ich persönlich auch ziemlich gut. Bei Bina, die haben wir ja schon vorher kennengelernt, die findet es auch super.
Ich persönlich finde, anhand meiner Entwicklung war es so, dass man als Mädchen in der pubertären Phase, wo man dann halt so mit 12, 13, 14 erwachsen wird, ein bisschen zurückhaltender ist als die Jungs, die sich ständig miteinander messen und vergleichen. Und da ist es natürlich schwieriger, wenn du in einem Jugendzentrum bist und ein Mädchen bist und ein bisschen schüchtern und noch nicht mit deinem ganzen Körper zurechtkommst und alles, was sich verändert und vor den Jungs dich sowieso so ein bisschen verstärkst und nicht traust, dann wirst du halt auf jeden Fall nicht in einer gemischten Gruppe von Jungs, die halt irgendwie an den DJ-Decks irgendwie lernen zu scratchen, in jedem Fall den Mut haben und irgendwie die Kraft, sich dazu beweisen.
Ich gebe es wahnsinnig ungern zu, aber ich erkenne mich in dem, was Babina da gerade erzählt. Aber was diese Extraförderung angeht von Mädchen, dann gibt es natürlich auch andere Meinungen. Zum Beispiel die von der Würzburger Songwriterin Caro, die ist eher so ein bisschen DIY-mäßig unterwegs. Und die hat so ihre Probleme damit, wenn Jugendliche halt nur wegen ihres Geschlechts, also weil sie zum Beispiel Mädchen sind, so eine Sonderbehandlung bekommen.
Ich glaube, dass man die Schwäche damit auch so ein bisschen unterstützt, weil du sagst, okay, wir müssen euch von den Jungs trennen, um euch die Chance zu geben, das machen zu können. Und da müsste man eigentlich noch viel früher anfangen. Ich glaube, mit 14 ist das schon zu spät. Die müssen das in der Grundschule schon machen, wo die noch nicht sensibilisiert sind auf Geschlechterrollen so sehr. Und den Kindern die Möglichkeit geben zu sehen, hey, egal wie ich mich identifiziere, egal was mein Gender ist, egal was mein Geschlecht ist, wenn ich irgendwas will, dann muss ich mich behaupten und ich muss mich dafür einsetzen. Und das muss jeder lernen, das ist unabhängig vom Geschlecht.
Das ist so eine krass komplizierte Kiste, finde ich. Mhm. Also ich finde, Caro hat voll recht, ich verstehe es komplett. Aber damit das wirklich stattfindet, also damit jeder sich unabhängig vom Geschlecht, egal ob jetzt Junge oder Mädchen, sich völlig frei fühlt und einfach mal Dinge irgendwie in Angriff nimmt und sich da wirklich reinhängt, da muss halt schon noch mehr passieren, weil sonst sagt ja am Ende doch wieder jemand, der kommt ihm um die Ecke und sagt, hey, du bist doch ein Mädchen, lern doch mal Klavier und nicht Gitarre oder Schlagzeug.
Da müssen dann alle mitspielen.
Alle.
Sozusagen, auch die Gesellschaft, das auf keiner äußeren Umstände treffen, die dir irgendwas anderes erzählen wollen.
Total, also man müsste wirklich alle blöden Klischees beseitigen, die es da so gibt. Und ich finde irgendwie dann doch wieder, bis das passiert ist, also bis wir alle frei von Klischees sind, sollte das eines Tages hoffentlich so passieren, muss es irgendwie auch so ein bisschen Starthilfe geben und so ein bisschen Ermutigung, so wie es halt in den Rockcamps passiert.
Hello, welcome to Reversal of the Muse, my name is Laura Marling.
Ja, sie hat sich gerade selbst vorgestellt, die Londoner Singer-Songwriterin Laura Marling.
So fängt er nämlich auch an, ihr 10-teiliger Podcast Reversal of the Muse. Immer fängt er so an, schöne Regelmäßigkeit, und da trifft sie sich mit Leuten aus dem Musikgeschäft, also mit Musikerinnen, mit Musikern, mit Produzenten, und die geht dann unter anderem eben der Frage nach, wie sehr sich das männlich dominierte Musikbusiness auf die Kreativität der Frau auswirkt.
Ja, ich muss sagen, ich bin großer Fan von Laura Marling, auch wenn ich sie echt so ein bisschen unheimlich finde. Also die ist gerade mal 26 Jahre alt, veröffentlicht seit fast 10 Jahren Platten, auf denen sie unfassbar kluge und weise Texte über das Leben singt.
Aber vielleicht ist sie auch einfach schon älter, so 200 Jahre alt, und ist alles nur Verarsche. Das könnte ein guter Marketingtrick sein. Wir hören hier auf jeden Fall mal kurz einen Ausschnitt aus ihrem Podcast, wo die sich in Nashville mit der Besitzerin von einem Gitarrenladen unterhält. Dieser Gitarrenladen ist speziell für Frauen, und es geht ja um die Erfahrung, die Laura Marling im Studio hat und auch beim Gitarrenkauf.
I've been in studios a lot and I've never suffered at the hands of dominant masculine environments really. But I was so shy. You know, I was a very quiet teenager. And I didn't really find a voice until, you know, recently, and I'm 26 now. And there was never any women around. And I grew up, you know, I grew up with sisters, and, you know, I just began to tally up the amount of guitar shops I'd been into and how many times I'd had to prove to somebody that I wasn't a first-time guitar buyer or player or whatever. I didn't realise what that pressure amounted to and how much that interferes with the creative process before you even begin.
Das muss man sich auch mal vorstellen. Laura Marling, diese großartige Musikerin, erzählt hier, wie sie ständig im Gitarrenladen rumstand und erstmal beweisen musste, dass sie weiß, was eine Gitarre ist und die nicht zum ersten Mal in der Hand hält.
Was überhaupt nicht entmutigend bzw. beleidigend ist.
Nein, gar nicht. Gar nicht. Es sind bestimmt alles gut gemeinte Ratschläge gewesen. Aber dieses ganze Problem bezieht sich natürlich nicht nur auf Gitarrenläufe und wie man eine Gitarre denn so in der Hand hält. Laura Marling hat es nämlich auch im Studio nicht so wahnsinnig leicht gehabt. Die war immer die einzige Frau. Und sie meint halt, dass ihr das jetzt erst so richtig klar wird mit so ein paar Jahren Lebenserfahrung mehr, dass dieses männlich dominierte Umfeld dann doch Druck auf sie ausgeübt hat. Und Laura Marling fragt sich, inwieweit das eigentlich auch schon wieder auf ihre Kreativität bezogen werden muss und wie weit es die Kreativität beeinflusst hat. Da spricht sie hier auch in einer anderen Folge von ihrem Podcast mit einer anderen jungen Künstlerin darüber. Das ist die Songwriterin Marika Hackmann.
Whether I'm consciously aware of it or not, I do feel like I would have more freedom to express perhaps things that weren't very good. Do you know what I mean? Make mistakes where I feel slightly under pressure not to make a mistake.
Yeah, you feel more like you're proving yourself in a man's world a lot of the time in the industry.
Mm-hmm. Also sind sich beide einig, Laura Marling und Marika Hackmann. Also wenn sie nur mit Männern im Studio arbeiten, dann haben sie, auch wenn es unterbewusst ist, das Gefühl, sich mehr behaupten zu müssen. Ich meine, da spielen jetzt auch wieder solche Vorstellungen rein, so was ist typisch männlich, Konkurrenzdenken, was ist typisch weiblich, Verständnis, Geduld.
Gut kochen.
Gut kochen. Aber tappt man da nicht auch wieder so ein bisschen in die Klischeefalle oder ist es wirklich so, dass Frauen da andere, weiß nicht, Vibes ins Studio bringen?
Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Also Laura Marling versucht die irgendwie ja auch zu klären. Die hat sich für ihren Podcast nicht nur mit Frauen unterhalten, sondern auch mit Männern. Und einer davon ist der amerikanische Musiker und Produzent Jonathan Wilson. Und der kennt halt beide Seiten im Studio, also hinter den Reglern und dann aber auch hinter der Scheibe als Musiker. Und der schätzt eigentlich die Arbeit mit seiner Lieblingstoningenieurin sehr. Und der sagt nämlich, dass es da einfach nicht so viel Ego im Raum.
Being on both sides of the glass with her, being in the control room and like the musician out there, that she's the engineer for me to talk to on the headphones.
Right.
You know, there's like an ego inherent thing that's kind of constantly there when I'm talking to like a man, you know. I could just say that I observed sort of just like a patience and gentleness to the process, which was super nice.
A gentleness to the process, also eine Behutsamkeit, sagte im Studio. Das vermissen manche Künstler, wie zum Beispiel hier Jonathan Wilson. Kann man natürlich, also auch wenn es um Kreativität geht, muss aber auch hart gearbeitet werden. Mit Behutsamkeit kommt man da vielleicht nicht unbedingt nur weiter. Aber ich meine, wahrscheinlich ist es wie bei allem so, die Diversität, die macht's. Und nur Männer im Studio, die da die Eier schaukeln, kann es halt dann auch nicht sein.
Nicht wirklich. Und ich habe dann noch was. Wir haben ja vorhin schon gehört von Matthias Denk von der GEMA. Der hat uns die Datenanalyse vorhin noch erklärt. Und aus dem privaten Bereich von ihm hat er auch noch was zu sagen. Das fand ich sehr spannend. Und auch das hat was mit der Arbeitsweise von Frauen und Musik zu tun.
Ich lege als Privatperson ab und zu mal auf und ich lege sehr gerne nicht alleine auf, sondern ich mache das gerne mit Freunden zusammen im Rahmen eines lustigen, wir spielen euch unsere Musik vorabends. Und ich lege sehr gerne mit Frauen auf. Es gibt nur einen männlichen Freund, mit dem ich gerne auflege. Es gibt aber drei weibliche Freundinnen, mit denen ich sehr gerne auflege. Und ich glaube, ich kann sagen, das liegt dran, dass es mit den meisten Männern eher schwierig ist aufzulegen, weil es ganz schnell in so eine Battle-Ecke geht. Jeder möchte den kompliziertesten oder den lautesten oder den krassesten oder den unbekanntesten Track haben. Und es geht immer um so Kräftevergleich. Mit den Frauen ist das eher mal mehr Einfühlungsvermögen für den ganzen Abend. Frauen, habe ich den Eindruck, gucken gerne auf so ein großes Ganzes. Die Dramaturgie ist schöner des Abends. Das passt alles besser zusammen.
Matthias Denk von der GEMA, wäre auch ganz interessant, so von ihm jetzt mal aus der Ecke was zu hören. Er beschäftigt sich nicht nur mit Daten, sondern auch tatsächlich privat mit Musik.
Verrückt, oder? Also für mich persönlich ging es runter wie Öl. Ich habe jetzt nur positive Attribute für Frauen gesammelt.
Natürlich. Also Frauen im Pop-Business, unser Thema heute. Wir haben über Zahlen, Analysen gesprochen, festgestellt, die Fakten zeigen, es sieht ziemlich beschissen aus für die Frauen, aber man muss auch sagen, es gibt schon Versuche für den Nachwuchs, einiges so zum Besseren zu ändern. Zum Beispiel eben mit Rockcams, und die braucht's aus, auch wie wir sehen. Auch für gestandene Künstlerinnen, haben wir gerade bei Laura Marling gesehen, ist es nicht immer leicht.
Puls Spezial. Wie viel Penis steckt im Pop? Warum die Musikbranche ein Frauenproblem hat?
Für euch im Studio sind Ann-Kathrin Mittelstraß und Katja Engelhardt. Wir schauen uns an, wie es so um die Frauen in der Popwelt bestellt ist. Und bisher wissen wir, schaurig.
Sehr schaurig, gut zusammengefasst. Wir kennen viele weibliche Stars, aber das macht eben noch lange keine gleiche Verteilung. Weil in den letzten 15 Jahren waren es in den Top 100 Single-Charts im Schnitt nur 25% Interpretinnen. Und in der zweiten Reihe sieht es sogar noch schlimmer aus, noch schauriger aus. Diejenigen, die hinter den Songs stecken, also die Songs schreiben und komponieren, bei denen sind dann doch nur 11% weiblich.
Die Frage, ob Frauen anders arbeiten, was so den kreativen Bereich angeht, kann man kaum mit so richtig beantworten. Aber damit die Voraussetzungen gleich sind, dafür versuchen sich schon einige einzusetzen, zum Beispiel eben so Rockcamps für Mädchen.
Und wir schauen uns jetzt nochmal genauer an, wie es in der Industrie aussieht, also hinter den Kulissen. Da, wo diese große Pop-Illusion geschaffen wird und dann auch noch vermarktet wird. Also da, wo letztendlich die Entscheider sitzen, die großen Labels nämlich. Und wir machen einen Ausflug in ein zutiefst männlich dominiertes Genre. Das der elektronischen Musik.
Wir hatten am Anfang der Sendung schon mal ganz kurz Natascha Augustin gehört vom Musikverlag Warner Chappell. Also eine ihrer Hauptaufgaben ist ja, Komponisten, also Autoren und Texter zu finden, die für andere Songs schreiben. Also zum Beispiel für eine Christina Stürmer oder Helene Fischer. Da macht zum Beispiel Christina Bach vor allem Songs für Helene Fischer. Und ich habe es mit Absicht die uncoolen Namen genannt, weil wir natürlich davon ausgehen, dass die coolen Künstler ihre Songs alle ganz alleine schreiben. Nicht. Auf jeden Fall, Natascha Augustin hat uns erzählt, sie würde sehr gerne viel mehr Autorinnen beschäftigen, damit eben nicht alle Songs, die von Frauen gesungen werden, von Männern geschrieben werden.
Und damit sind wir auch schon auf der künstlerischen Ebene, aber auch im Umfeld von Natascha Augustin selbst, also auf Verlagsebene und bei den Labels, sprich da, wo diese ganzen Business-Entscheidungen getroffen werden, wo dann gesagt wird, wir pushen den Musiker, wir pushen diese Musikerin, wo dann wirklich Geld investiert wird. Auf dieser Ebene sieht es eben auch nicht so richtig gut aus.
Immer wieder stellt man fest, wo sind eigentlich die Frauen? Bei Warner Records gibt es eine Frau unter 10 Männern. Und die Geschäftsführer sind sowieso immer Männer. Ich kenne keine Frau, keine einzige.
Tja, das sieht man wieder, so innovativ und progressiv, wie sich die Musikbranche gibt. Oder vielleicht wollen wir sie auch nur so sehen. Sie ist es nicht. Also da sieht es mit Frauen, vor allem auf Führungsebene, eigentlich so aus wie in so ziemlich allen anderen Bereichen auch.
Und dabei haben wir eigentlich schon festgestellt, dass Geschlechtergerechtigkeit im Pop ein Thema ist. Oder zumindest haben wir es gehofft. Aber das sind halt dann irgendwie doch wieder wir Medien. Die Medien pushen sowas halt. Aber so richtig Veränderung ist eigentlich noch nicht dort angekommen, wo wirklich die Fäden gezogen werden. Nämlich hinter den Kulissen. Das sagt zumindest Natascha Augustin.
Also vor allem die älteren Typen sind im Grunde totale Machos. Und dann ist natürlich auch, ehrlich gesagt, jeder, der das schon länger macht, froh, wenn er noch dabei ist. Ja? Also wird er selber auch an seinem Stuhl nicht sägen. Jüngere Männer schon eher, würde ich mal denken. Aber allgemein ist es sicherlich kein Thema, das die Musikbranche groß umtreibt.
Ja, also der Musikbranche ist relativ wurscht, weil die ist ja auch hauptsächlich männlich. Was soll es die weiter interessieren? Aber es ist dann eben doch wichtig für ein paar Frauen wie eben Natascha Augustin. Und deshalb hat die eine Facebook-Gruppe gegründet für sich und ein paar Kolleginnen. Das ist letztendlich ein Netzwerk. Diese Gruppe heißt Hey Ladies. Und da können alle Frauen, die irgendwie mit der Musikbranche zu tun haben, einfach beitreten. Da können die sich dann austauschen, da werden Tipps gegeben, es werden Artikel gepostet, wenn es um Gleichstellung geht. Und natürlich, und da wird es dann richtig spannend, werden da auch Jobs gepostet.
Genau, also ich meine, das heißt dann auch, Netzwerken ist das eine, wo man auch so quasi im Kleinen mehr Frauen in diese Jobs reinbringen kann. Aber sieht Natascha sonst schon irgendwelche Fortschritte? Hat sich was getan?
Spannenderweise wirklich, aber das liegt eben auch an Pop-Akademien. Also die gibt es ja mittlerweile heute, da kann man eine richtige Ausbildung bekommen für ganz verschiedene Bereiche in der Musikbranche. Also es kann Management sein, es kann Musikproduktion sein. Und als Natascha Augustin angefangen hat vor 20 Jahren, da gab es sowas eben noch nicht.
Ich glaube, diese Quereinsteiger, da hat man sich als Frau vielleicht immer schon ein bisschen schwerer getan, weil gerade Musikbranche ist halt so, Jungs hängen gerne mit Jungs ab und Mädchen stören dabei. Ja? Und so kam ich mir auch wirklich oft vor und habe mich immer gefragt, wieso fragt mich eigentlich keiner, ob ich heute Abend mitgehe? Aber eine Frau mit 11 Jungs ist halt immer blöd. Und eine gute Ausbildung ist das A und O meiner Meinung nach. Und ich finde, man sieht es schon ein bisschen eben an der Pop-Akademie. Das ist halt jetzt für mich so eine Referenz, wo man viele junge Leute sieht, die alle das Gleiche machen und eben alle gleich ausgebildet werden, die da wahnsinnig selbstbewusst rangehen und wissen, sie können einfach genau das Gleiche und sich nicht durch eben Trinkfestigkeit zum Beispiel profilieren müssen, sondern einfach durch Know-how. Und ich denke, dadurch wird sich langfristig sicher schon was ändern.
Das ist doch mal pädagogisch wertvoll, oder? Eine gute Ausbildung ist das A und O.
Kenne ich auch von meiner Mutter.
Hat alles seinen Sinn gehabt.
Ja.
Findet auch Natascha Augustin von Warner Chappell, dem Musikverlag. Auch gut für alle, die immer gedacht haben, in der Musikbranche kommst du weiter, wenn du ein bisschen cool bist und ein paar neue Bands kennst.
Mhm. Doch nicht, ne? Zumindest nicht als Frau. Also oft nicht. Nichts mit Gleichstellung. Auf der Suche nach den Gründen dafür, da sind wir nochmal einen Schritt zurückgegangen. Und zwar in kreative Berufe kommt man ja unterschiedlich rein. Also es gibt kaum den einen Weg, aber man kann es studieren.
Und deswegen haben wir mit Tina Sikorski gesprochen. Die leitet die Projektwerkstatt und die Unternehmenskommunikation von der Popakademie Baden-Württemberg. Und die arbeitet gerade daran, mal so einen Überblick zu bekommen, wie es eigentlich aussieht bei den Studierenden und bei denen, die das Studium auch schon hinter sich haben. Und Tina Sikorski meint, diese Ungleichheiten, die wir in der Popindustrie beobachten, die gibt es auch schon im Studium. Die kann man sehen. Und Frau Sikorski stellt fest, dass tendenziell mehr Männer sich bewerben und auch mehr Männer fürs Studium angenommen werden an der Popakademie Baden-Württemberg.
Und auch bei diesen einzelnen Fachrichtungen, da gibt es krasse Unterschiede, also auf Musik-Business-Ebene, also da, wo die Label-Manager, Marketing-Manager etc. landen, da sind es knapp 2/3 Männer und 1/3 Frauen. Und wenn es aber darum geht, wo die Songs entstehen, also um die Studiengänge wie Komposition, Produktion, Gesang oder Gitarre, da spitzt sich diese Relation nochmal zu.
Bei unseren Künstlern in Popmusikdesign und in dem Bachelorstudiengang, da sind es schon tendenziell doch deutlich mehr Männer, kann man sagen. Also bestimmt 3/4 Männer und 1/4 Frauen, wobei dann eben die Frauen dann doch, also da stimmt dann immer das Klischee, das sind dann eben oftmals die Sängerinnen. Und wir haben auch ein paar Bassistinnen und Schlagzeugerinnen. Aber wir hatten zum Beispiel, soweit ich weiß, noch niemals einen weiblichen Gitarristen oder eine Keyboarderin hatten wir auch noch nie. Also das ist dann schon deutlich, dass die meisten wirklich Singer-Songwriter sind. Das ist einfach so.
Das ist schon krass. Also 3/4 Männer und nur 1/4 Frauen. Und diese 1/4 Frauen spielen eben dann doch eher Gesang. Ich finde ehrlich gesagt, das spiegelt schon ein bisschen wieder, was wir im Endeffekt dann sehen. Und ich sag's mal sehr polemisch. Die Frauen stehen auf der Bühne und tragen vor und die Männer sind dann dahinter und schreiben denen die Songs und komponieren und mischen und tun alles drumherum. Also, auch wenn es ums Produzieren von Songs geht, gibt es fast nur Männer.
Die Frauen schreiben schon auch Songs, aber allein dadurch, dass wir mehr männliche Studenten haben, haben wir natürlich auch mehr Männer, die an Songs beteiligt sind. Und was eben auch auffällt, es gibt ja nicht nur die Songwriter, sondern auch die Produzenten, die dann ja im Studio die Songs aufnehmen und abmischen, ja auch nochmal einen großen Anteil an den Songs liefern. Und das sind fast wirklich alles Männer.
Das ist so krass.
Mhm.
Aber es ist natürlich nicht so, dass es schlimm wäre, wenn in bestimmten Berufen vor allem Männer arbeiten würden. Das ist ja nicht furchtbar. Es geht ja nicht darum, dass es nicht okay wäre. Aber Musikerin Balbina zum Beispiel ist eine sehr taffe Frau, das muss man jetzt schon mal sagen. Die muss sich in solchen Bereichen zum Beispiel extra durchsetzen.
Also da ich irgendwie im Rap-Umfeld quasi angefangen habe, so meine eigenen musikalischen ersten Schritte zu machen, habe ich mir so ein bisschen so eine dickere Haut zugelegt und bin halt okay mit einem schrofferen Umgangston und mit so einem männlichen Konkurrenzverhalten. Und ich habe mich auch an das Verhältnis von Frauen zu Männern in Studios gewöhnt, dass es halt eben mehr Männer sind. Ich kämpfe mich da relativ gut durch. Also egal ob Mann oder Frau, man muss sich halt eben durchkämpfen, um es zu was zu bringen. Bestimmte Berufe sind in der Industrie in den Köpfen männlich besetzt. Das heißt also, in einer Plattenfirma spricht man häufig wirklich von dem Produzenten und von dem Regisseur und von dem Texter und so weiter. Und bei mir ist es halt einfach so, dass ich eben dieses Berufsfeld eben auch bei mir besetze und die Leute schon manchmal mir Dinge nicht zutrauen und ich mir mit meinen Ellbogen quasi den Weg frei machen muss und manchmal auch mit Granaten in Anführungsstrichen, um zu sagen, ey, ich kann das genauso und ich mache das jetzt auch genauso.
Also wenn wir jetzt bei Wieners Erfahrungen hören, dann merkt man, es ist halt schon mal krass wichtig, wie dieses Verhältnis Männer-Frauen auch schon im Studium aussieht. Das zeigt sich eben auch dann in der Musikbranche und im Ergebnis sehen wir ja in den herausragenden Führungspositionen eher nur Männer. Und was auch interessant ist, die Star-Absolventen von dieser Pop-Akademie Baden-Württemberg zum Beispiel, sind eigentlich ausschließlich Männer, also die dann zum Beispiel an vielen erfolgreichen Kollaborationen von Casper, Crow oder Tim Bensko beteiligt waren.
Was ich aber auch echt gut finde, also die Popakademie Baden-Württemberg, die probiert schon irgendwie dagegen anzuwirken. Also seit 3 Jahren gibt es Vorlesungen und Workshops zu genau dem Thema und soll die Studenten schon mal so ein bisschen sensibilisieren. Im Studium selbst nämlich wird das Thema echt komplett unterschätzt.
Das ist ja oft so, dass dann Studenten denken, wenn sie jünger sind, ja, wir sind ja total gleichberechtigt und die Emanzipation, das ist doch jetzt durch und wir fühlen uns überhaupt nicht benachteiligt. Also das ist was, was vor allen Dingen die Frauen sagen. Und aber gerade, wenn man dann ja mit Frauen spricht, die schon länger in der Branche sind, hört man dann ja eben doch schon, dass es dann doch irgendwie diese gläserne Decke gibt oder später, wenn es dann ums Thema Kinderkriegen geht oder so, dass sie dann eben doch Nachteile haben, weil es eben noch nicht so flexible Arbeitszeitmodelle oder Ähnliches gibt und dass sie dann eben doch weniger gut Karriere machen können als die männlichen Kollegen vielleicht.
Und was Tina Sokowski da gerade gesagt hat von der Popakademie Baden-Württemberg, kommt er eigentlich aus der Studienrichtung und dieser Uni-Perspektive. Und das stimmt aber komplett. Natascha Augustin von Warner Chappell nämlich, die hat uns genau dasselbe gesagt und die ist nun wirklich seit Jahren in der Branche und die hat das hier beobachtet.
Wenn man eine Weile in der Musikbranche ist, dann merkt man das ganz schnell, dass das so ein grobes Missverhältnis ist, das überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja? Und natürlich sollten auch nicht um des Geschlechts willens, ist ja auch Unsinn, da irgendwelche Leute einzustellen, weil sie weiblich sind, ist ja auch totaler Quark. Aber also wie gesagt, ich persönlich versuche das schon, mehr Frauen hier reinzuholen. Ich finde es gut und ich glaube, dann würde sich auch ein bisschen was ändern im ganzen Umgangston und auch in manchen Entscheidungen.
Also wir haben gelernt, schon während des Studiums polarisiert das Thema die Studenten zwischen ich finde es gut und ich finde es ein bisschen überflüssig, weil es nicht relevant ist. Und es werden solche Vorlesungen und Workshops eben teils gesehen, gibt es für unterschiedliche Meinungen. Die Popakademie Baden-Württemberg findet es aber wichtig, dass darüber gesprochen wird. Wenn es um die Männerdomäne Musikbranche geht, dann müssen wir auch über Festival-Line-Ups reden. Wir haben hier bei PULS vor einiger Zeit mal so Plakate von großen Festivals hier in Deutschland genommen und einfach mal alles an Bands entfernt, bei denen keine einzige Frau mitspielt. Und vielleicht habt ihr es auch gesehen, wahrscheinlich könnt ihr es euch denken, bei vielen Festivals waren die Plakate auf einmal sehr, sehr leer.
So viel freie Fläche, ja. Was macht man damit nur? Und das Schlimme ist, dass nicht nur bei so Festivals wie Rock im Park so oder Southside oder anderen, das ist auch, beziehungsweise gerade bei Festivals für elektronische Musik ein Problem. 2013 hat dann das Frauen-DJ-Netzwerk Female Pressure einen Überblick gegeben, wie viel Prozent der gebuchten Acts auf internationalen Festivals für elektronische Musik weiblich sind. Und damals kamen die auf gerade mal 10%. Und wir haben jetzt nochmal nachgefragt, ob sich seitdem eigentlich irgendwas verändert hat, nämlich bei Susanne Kirchmeier aus Wien, alias Electric Indigo. Die ist Gründerin von dem DJ-Netzwerk Female Pressure und Produzentin und DJ und Labelinhaberin.
Wir haben 2015 nochmal so ein Fact-Survey über neuere Zahlen veröffentlicht und da haben wir also schon wesentlich weniger Samples zusammenbekommen. Die haben gezeigt, dass generell sich da eigentlich nicht sehr viel ändert, aber dass es manche Festivals gibt, die diese Zahlen von 2013 und das Statement, das wir auch damit veröffentlicht haben, als eine Art Weckruf empfunden haben.
Und das hat dann auch wirklich eine große mediale Aufmerksamkeit bekommen, damals nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und das hat wiederum natürlich das Thema relevanter gemacht.
Der Weckruf ist es schon Anfang. Die Frage ist aber immer, was folgt danach? Also gibt es Konsequenzen?
Mhm. Also Susanne Kirchmeier sagt im Ansatz ja.
Das heißt, es ist nicht mehr so einfach, und das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, es ist nicht mehr so einfach für Festivals unbemerkt rein weiße, rein männliche Line-ups auf die Beine zu stellen, ohne dass irgendwer dazu einen Kommentar abgeben würde.
Ja, also immerhin bei Festival-Lineups gibt es schon mal erste Fortschritte im Jahr 2016.
Ich meine, Susanne Kirchmeier arbeitet ja wirklich seit Jahren daran, Frauen im Bereich elektronischer Musik sichtbarer zu machen. Die hat 1998 angefangen mit diesem Netzwerk Female Pressure.
Und dieser Grundgedanke ist seitdem auch gleich geblieben. Also wenn jetzt irgendwer sagt, wir würden ja gerne Frau buchen, aber es gibt keine. Oder wenn jemand um die Ecke kommt mit solchen Sachen wie, mir fällt keiner ein, die Drum and Bass macht, da kann man dann tatsächlich einfach auf Female Pressure gehen, auf die Plattform und einfach nachschauen. Und zwei Sachen, die Susanne Kirchmeier in diesen 18 Jahren Erfahrung festgestellt hat. Es ist natürlich durch dieses Internet viel einfacher geworden, einfach mal Community-Aktionen zu starten, wie zum Beispiel einfach darauf aufmerksam zu machen, wie es aussieht bei Festival-Lineups und die einfach mal auf Gender zu überprüfen. Und weil sie hauptsächlich DJs waren in diesem Netzwerk, hat sich noch was verändert.
Was mir noch auffällt, ist, dass sehr viel mehr Produzentinnen, Musikproduzentinnen dabei sind. Das heißt, wie viel mehr Frauen ihre eigene Musik mittlerweile veröffentlicht haben.
Und ein Grund dafür ist bestimmt auch, dass es mittlerweile einfach viel einfacher und billiger geworden ist, Musik selbst zu produzieren. Kann man ja auch zu Hause im Schlafzimmer machen. Also diese Einstiegshürde ist einfach nicht so hoch. Und das geht natürlich für Frauen und Männer, aber ist unterm Strich halt natürlich gut.
Die Violent Blondes sind ein Techno-Duo aus London. Nicola und Annabelle, beide 27 Jahre alt, haben mit 20 rum angefangen aufzulegen und dann auch ihre eigenen Sachen produziert. Irgendwann haben sie dann auch so ein paar Tracks an ein bekanntes UK-Label geschickt und hatten dort ein Treffen mit ein paar Labelmenschen. Alles Männer, alle sehr nett. Und den Mädels ist aber aufgefallen, dass dieses Label nur eine Frau in ihrem Label-Roster, also Portfolio, haben. Und sie haben gefragt, warum?
They said, oh, well, you know, women find it pretty tough with their period and everything, you know, touring. They can't tour with their period. And we were like, what?
Ja, what? Da fällt mir tatsächlich auch nicht viel mehr ein. Wobei, reden vom Mikrofon, wenn ich meine Tage habe, geht auch schlecht.
Das muss man sich auch mal vorstellen. Schwierig. Das ist diese Idee, dass 50% der Menschheit regelmäßig einfach komplett ausfällt. Die sind einfach nicht arbeitsfähig. Mhm. Also das kann man sich echt nicht ausdenken, dass jemand so einen Spruch ablässt. Annabelle und Nicola jedenfalls, die sagen dann, dass das eigentliche Problem war, dass diese Typen das ja nicht mal böse gemeint haben.
They didn't even realize what they'd said was insulting. They were sound guys. They were just ignorant.
Yeah, and I think this is also the other problem when you have so many men working with only men. They look at these women as foreign creatures, and they invent all these funny little things and don't understand
because they're not working with women on a daily basis that can just provide a woman's perspective. You know, if they work with women, they'd realize that women on their period still get up, they get on the train, they get into work on time.
Verrückt, was Frauen mit einer Periode alles machen können oder was sie trotzdem alles bewerkstelligen.
Wahnsinn.
Für Annabelle und Nicola von den Violent Blondes gab es daraufhin eigentlich nur einen richtigen Schritt, nämlich ein eigenes Label gründen. Civil Disobedience heißt es.
That's what sparked us to start up the label, because we thought, my God, you know, these are people that are running the industry, they're leaders. We need to somehow, you know, educate people. We need to change the way people think. And the only way that you can do that is by taking control and going, like, look, you know, the way you're thinking, it's not correct, it's not right. This is how it should be done.
Also die Violent Blondes sagen da, es kann halt einfach gar nicht sein, dass solche Typen, also Typen, die sagen, sie können Frauen nicht unter Vertrag nehmen, weil die nicht 100% einsatzfähig ist, wenn sie ihre Tage hat, dass solche Typen halt wirklich in der Musikbranche dann richtig entscheiden. Und dann müssen die Violent Blondes es halt selbst in die Hand nehmen und zeigen, wie es eben auch gehen kann.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass es bestimmt nicht für jede Künstlerin die Lösung ist, selber ein Label zu gründen und alles, was damit verbunden ist, also selber zu machen, weil es einfach arschviel Arbeit ist. Mhm. Und irgendwann möchte man sich ja auch irgendwie noch auf die Musik konzentrieren. Aber ich meine, es ist auf jeden Fall super, wenn es solche Leute gibt, die das auf sich nehmen, wie die Violent Blondes, die halt ja selbst zu Entscheidern im Business werden, weil die dann halt auch andere Gleichgesinnte nachziehen können.
Total. Und was es halt, um was es auch den Violent Blondes eben auch geht, mit ihrem Label Civil Disobedience, ist halt, einfach Diversität reinzubringen und für Gleichstellung zu sorgen. Also die wollen eben, dass alle, egal ob es ein Mann ist, ob es eine Frau ist, schwarz, weiß, queer, nicht queer, dass eben alle die Musik machen können, auf die sie wirklich Bock haben, ohne in Schubladen gesteckt zu werden und ohne sich dann irgendwie mit Klischees konfrontiert zu sehen. Denn Violent Blondes wurde nämlich auch schon von Labels geraten, dass sie ihren Bandnamen ändern sollen, weil der wohl zu aggressiv klingt.
They said Violent Blondes was too intimidating.
Quite aggressive.
Too aggressive, too fierce. And again, that's just another message about how men want women to be perceived by the industry. You know, they want women to be very, you know,
cute and sexy and accessible and, you know.
Wir haben mit der GEMA analysiert für diese Sendung, wie viel Prozent der Interpreten in unseren Charts eigentlich weiblich sind. Und das Ergebnis war im Durchschnitt in den letzten 15 Jahren nur ein Viertel.
Dann haben wir auch noch geschaut, wie es denn so in der zweiten Reihe aussieht. Also wer schreibt eigentlich die erfolgreichen Mainstream-Hits? Die Antwort? Erschreckend wenige Frauen. Und egal mit wem wir gesprochen haben, Labelgründerinnen, Musikerinnen, Universitätsmitarbeiterinnen, alle sagen, da ist was. Nur wie schlimm es jeweils ist, das empfinden eben nicht alle gleich. Wir können aber festhalten, die Musikbranche, die scheint nur so innovativ. Also ob das jetzt am coolen Image liegt oder daran, dass die Musikbranche damals die Digitalisierung sehr schnell vollzogen hat, wer weiß. Aber deswegen, finde ich, hat auch Mieze recht, die Sängerin von Mia, wenn sie das hier feststellt.
Ich glaube fast, es hat was damit zu tun, wo wir uns in der Entwicklung unserer Gesellschaft befinden. Also man darf nicht vergessen, dass die Frau den Haushalt macht und sich um die Kinder kümmert und weder kreativ noch ernsthaft Geld verdient, das ist ja noch gar nicht so lange die Regel, dass das normal sein kann.
Ja, damit sich die Situation verbessert, dafür tun einige Frauen schon eine ganze Menge. Also ich habe zum Beispiel das Rockcamp für Mädchen besucht, wo eben Mädchen einfach ganz früh einfach an Instrumente rangebracht werden sollen und keine Scheu irgendwie haben sollen. Dann gibt es auch noch Netzwerke, zum Beispiel wie das von dem VUT, dem Verband Unabhängiger Musikunternehmen e.V. Die haben quasi so eine extra Abteilung, Music Industry Women, und die fördern Frauen ganz explizit, also mit Netzwerkmöglichkeiten. Die achten auch auf sprachliche Besonderheiten. Es fängt dann bei weiblichen Formen an und geht noch viel weiter. Und die haben zum Beispiel auch ein Mentorprogramm von Frauen für Frauen.
Und alle Probleme haben wir damit natürlich noch nicht beseitigt, aber gerade weil die Musikindustrie dann eben doch nur eine Industrie ist, wie jeder andere auch, gerade deswegen ist es eben wichtig, dass sich auch in der Popmusik was tut, und dann braucht man halt eventuell eben genau solche Strukturen.
Ihr hörte das Puls-Spezial. Wir kommen zum großen Fazit. Die Popwelt ist mächtig in Schieflage, was die Geschlechterverhältnisse angeht. Es gibt schon ein paar gute Ansätze, wo sich was verbessert, aber irgendwie reizt noch nicht. Was kann man machen? Natascha Augustin vom Musikverlag Warner Chappell, die hat hier vielleicht eine Lösung.
Ich bin wirklich romantischerweise total davon überzeugt, Frauen müssen sich gegenseitig helfen, und ich finde zum Beispiel auch sowas wie Quote eigentlich blöd, aber im Grunde wahnsinnig gut, um Sachen anzuschieben, damit sich's normalisiert. Ja? Vielleicht würde sowas auch mal helfen, um Sachen aufzubrechen.
Ich finde, anschieben klingt ehrlich gesagt schon mal ganz schön gut, weil irgendwie muss ja irgendwas ins Rollen kommen. Ich bin aber auch bei Balbina. Die macht nämlich so ziemlich alles selbst als Musikerin. Muss ich auch wirklich oft durchsetzen. Und entsprechend tough, finde ich, klingt da auch ihre Einstellung.
Grundsätzlich würde ich sagen, ich halte nicht viel von erzwungenen Quoten. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Musikindustrie muss zu 50% Frauen besetzen. Das würde ich halt nie sagen. Es geht natürlich um Kompetenz, es geht mir nur um Chancengleichheit.
Aber eigentlich will ich selbst ja auch irgendwie, dass sich was verändert, und am besten irgendwie schnell. Also ich will nicht noch gefühlte 5365 Jahre darauf warten müssen, nur weil irgendjemand sagt, es regelt sich von alleine.
Ja, keine Ahnung, muss man der ganzen Sache vielleicht Zeit geben? Ich weiß es nicht. Aber wir haben keine Zeit. Ich würde noch gerne auf eine Frage zurückkommen, die wir uns ganz am Anfang der Sendung gestellt haben, nämlich inwiefern sollen, dürfen wir als Journalisten auf diesem Thema Geschlechtergerechtigkeit in der Musik rumreiten? Also inwiefern nervt es auch Künstler? Und da hat Susanne Kirchmeier von Female Pressure, die hat eine ganz gute Antwort, finde ich.
Ich glaube, es ist eine gute Alternative für Journalistinnen und Journalisten und Medien im Allgemeinen, möglichst divers zu berichten. Sprich, einfach viele verschiedene Leute zu porträtieren und Interviews zu machen mit vielen Frauen zum Beispiel oder mit Leuten, die nicht weiße Männer sind, und mit queeren Leuten etc.
Das ist doch mal eine Ansage. Das nehmen wir uns zu Herzen, und auf die Schulter klopfen sich an Katrin Mittelstraß
und Katja Engelhardt. Und nach einer ganzen Sendung voller Musik bis mit Frauen und über Frauen und hinter Frauen. Und ehrlich gesagt fällt mir jetzt auch gar nicht mehr so viel dazu ein.
Von Frauen, möchte ich sagen.
Von Frauen.
Ja, wir sagen tschüss und danke fürs Zuhören.